Den Deutschen Fabian Scheidler, 1968 geboren, aus dem Autor von Chaos, das neue Zeitalter der Revolutionen, an Dofidrun von Das Ende der Megamaschine, Geschichte einer scheiternden Zivilisation. Letzte Woche war er in Haifa zu Lützburg für eine Konferenz, ob Invitation vom Mouvement Ecologique, an den Michel Deller sich mit Fabian Scheidler in der Halle.
Fabian Scheidler, guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie sind Buchautor, Journalist und auch politischer Aktivist. Trifft diese Beschreibung auf Sie zu?
Ja, ist richtig. Ich habe mal Geschichte und Philosophie studiert, also ich habe auch insofern einen wissenschaftlichen Background, aber ich habe 2009 das Nachrichtenmagazin Kontext TV mitgegründet und ich habe mich lange im Bereich Klimaschutz und im Bereich globale Gerechtigkeit engagiert und habe dann 2015 ein sehr umfangreiches Sachbuch vorgelegt, Das Ende der Megamaschine, Geschichte einer scheiternden Zivilisation, das sich mit einem sehr langen Bogen von 5000 Jahren Geschichte beschäftigt, mit der Frage, wie wir in die globalen ökologischen und sozialen Krisen, in denen wir im Moment stecken, hineingekommen sind und warum es so schwer ist, wieder herauszukommen.
Sie waren auch im Theater aktiv. War das für Sie auch eine Art, sich politisch zu engagieren?
Ja, ursprünglich nicht. Ich bin eigentlich eher mit dem asiatischen Theater groß geworden und mit ganz anderen Theaterformen. Aber dann habe ich eine Weile als Dramaturg am Gripstheater in Berlin gearbeitet, das ja eines der führenden Kinder- und Jugendtheater in Deutschland und auch weltweit ist und emanzipatorisches Jugendtheater macht, also aus der Sicht der Kinder und Jugendlichen sich mit der Realität auch kritisch beschäftigt und auch einen politischen Anspruch hat. Ich habe dann eine Veranstaltungsreihe gemacht, wo wir uns mit Themen globaler Gerechtigkeit jeden Monat beschäftigt haben. Und auf diese Weise bin ich vom Theater auch zu diesen Themen gekommen. Ich habe dann auch ein Kinderstück über den Klimawandel für das Theater gemacht. Ich habe dann später eine Oper gemacht mit dem Titel Tod eines Bankers, das sich mit der Eurokrise und dem Thema Griechenland beschäftigt. Also ich habe dann das Theater teilweise auch mit diesen Themen bespielt, aber was natürlich eine ganz andere Art zu arbeiten ist, als wenn man Sachbücher schreibt. Weil es geht in beiden Fällen um Geschichten erzählen. Also die dramaturgische Kunst gilt für Sachbücher natürlich auch. Und das hat mir auch sehr geholfen, ein Sachbuch zu schreiben, das, wie ich hoffe und glaube, tatsächlich auch spannend ist.
Zwischen dem Theater und den Sachbüchern kam, wie gesagt, auch die Gründung eines neuen Mediums. Könnten Sie erklären, welches Medium es ist, an wen es sich richtet und was für einen Journalismus betreiben Sie da?
Ja, also Kontext TV wurde 2009 von mir und meinem Kollegen David Gößmann gegründet. Das war mitten noch in der Finanzkrise und wir waren etwas unzufrieden mit der Berichterstattung, die es gab. Wir haben uns mehr Hintergründe gewünscht. Wir waren noch inspiriert von einem amerikanischen Sender, der heißt Democracy Now. Das ist ein Graswurzelsender, der inzwischen viele Millionen Leute erreicht, sehr guten, soliden Journalismus macht auf Interviewbasis. Und wir haben gesagt, hier in Deutschland und auch in Europa gibt es eine Lücke für einen Journalismus, der sich auch sozialen Bewegungen, ökologischen Bewegungen verbunden fühlt, aber auch journalistisch daran geht, also nicht einfach Bewegungsfunk macht, ne? Der aber auch die globalen Themen kritisch und mit viel Hintergrund beleuchtet. Und dann haben wir einfach mal angefangen zu produzieren mit sehr wenig Geld und waren erstaunt, A, wie gut es funktioniert und B, wie viel Zuspruch wir bekommen. Und dann haben wir eigentlich eine Sendung pro Monat gemacht mit vielen internationalen Gästen, Leuten wie Noam Chomsky, Vandana Shiva und vielen mehr. Wir waren auf Weltsozialforen in Dakar und Tunis, um auch Stimmen des globalen Südens hereinzuholen, die oft viel zu wenig gehört werden. Dabei sind es ja diejenigen, die vom Klimawandel zum Beispiel am härtesten betroffen sind. Und wir finden, diese Stimmen müssen gehört werden. Und wir finden auch, dass da sehr viel Weisheit, Intelligenz und auch Lösungsvorschläge für die Krisen sind, die wir in den privaten Medien noch weniger, aber auch in den öffentlich-rechtlichen Medien relativ wenig hören. Und insofern wollen wir eine Ergänzung sein, eine Lücke schließen durch diese Hintergrundberichte.
Jedenfalls haben Sie in den letzten 4-5 Jahren 2 Sachbücher vorgelegt, wo Sie eine umfangreiche Analyse eben der Krisen, der globalen Krisen machen. Das Ende der Megamaschine war Ihr erstes und das letzte Chaos, das neue Zeitalter der Revolution. Warum ist es Ihrer Meinung nach die heutige Zeit chaotischer denn in den Jahrzehnten zuvor? Es gab ja immerhin unter anderem 2 Weltkriege und das neue Zeitalter der Revolutionen. Welche Revolutionen geht es da? Also das Wort Revolution wird ja auch inflationär benutzt.
Ja, es ist natürlich vollkommen richtig, dass chaotische Zeiten schon viel länger existieren. Also mindestens seit es Herrschaft von Menschen über Menschen gibt, seit 5000 Jahren. Und seit es den Kapitalismus gibt mit seiner Dynamik und auch seiner Gewalt, natürlich umso mehr. Aber ich glaube, dass wir tatsächlich in eine besonders chaotische Phase geraten. Und das hat damit zu tun, dass das erste menschliche System, Gesellschaftssystem, die erste Zivilisation globale ökologische Grenzen erreicht. Wir steuern in ein Klimakaos hinein, 3 bis 6 Grad zum Ende des Jahrhunderts, wenn wir so weitermachen. Wir haben bereits das größte Artensterben seit 65 Millionen Jahren ausgelöst. Damals sind die Dinosaurier ausgelöscht worden. Ne? Wir, das heißt die industrielle Zivilisation. Das geht also über menschliche Geschichte weit hinaus. Und es ist so, dass kein Subsystem, das übergeordnete System, was der Planet ist, die Erde, die Biosphäre, zerstören kann, ohne selber zugrunde zu gehen. Und die Dimensionen sind ja gewaltig, wenn man sich das anguckt. Allein wenn die Himalaya-Gletscher schmelzen, was sie begonnen haben zu tun, könnten irgendwann 1,5 Milliarden Menschen, die von dem Schmelzwasser abhängig sind für ihre Landwirtschaft und ihr Trinkwasser, auf dem Trockenen sitzen. Das sind also unglaubliche Dimensionen, in die wir hineinsteuern. Und die zweite Ebene des Chaos ist, dass wir ökonomisches und politisches Chaos haben. 42 Menschen besitzen heute so viel wie die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung. Wir haben eine groteske Ungleichheit auf dem Planeten, die zunimmt. Und in diesen Verhältnissen ist an politische Stabilität tatsächlich auch nicht mehr zu denken. Und wir sehen das ja überall auf der Welt, dass die traditionellen Parteiensysteme in eine große Krise geraten, teilweise implodieren. In Frankreich bei der letzten Wahl die großen Parteien quasi implodiert, in Italien ähnlich, in Brasilien ein Faschist gerade an die Regierung gekommen, was in den USA passiert, wissen wir ja alle. Also wir haben enormes politisches Chaos und das hat damit zu tun, dass die Menschen diese Ungerechtigkeit, die sie seit Jahrzehnten erleben, tatsächlich satt sind und nach Optionen suchen. Und wenn sie keine emanzipatorische Option finden, dann wird eine rechte Option gewählt.
Ungleichheit, die gab es aber auch schon vorher im 19. Jahrhundert. Das hat zum Beispiel Piketty gezeigt, Thomas Piketty. Eigentlich ist eine Rückkehr zu älteren Verhältnissen, also auch nichts Neues, aber das System hat sich schon wieder zurückbewegt.
Genau, also die Ungleichheit hat ungefähr das Ausmaß wieder erreicht von der Zeit kurz vor dem Ersten Weltkrieg. Ne? Das ist richtig, der Kapitalismus produziert diese Ungleichheit, der Kapitalismus braucht diese Ungleichheit, um zu funktionieren, weil wenn nicht ein Haufen Menschen als billige Arbeitskräfte da sind, um billige Arbeit zu leisten, billige Ressourcen heranzuschaffen, dann würde diese Produktionsmaschinerie so gar nicht funktionieren. Das ist vollkommen klar, aber es kommt eben die ökologische Dimension hinzu. Und deswegen meine ich, dass man dieses Zeitalter ein chaotisches nennen kann, weil sich diese Konflikte verschärfen werden, weil ökologische Krisen sind auch immer soziale Krisen, weil die Menschen von Ökosystemen abhängen und die Konflikte nehmen zu. Das heißt, wir brauchen einen Umbau, der das Soziale und das Ökologische gleichzeitig angeht, der Gerechtigkeit sozial herstellt und Gerechtigkeit ökologisch herstellt. Und Sie hatten ja auch nach dem Begriff Revolutionen gefragt. Und es gab in Europa viele Zeitalter, die man Zeitalter der Revolutionen genannt hat. Ne? Die amerikanische Revolution, die französische, dann die industrielle Zivilisation. Und ich nenne diese Zeitalter, das neue Zeitalter der Revolution, weil ich glaube, dass die derzeitigen politischen, ökonomischen Verhältnisse nicht tragfähig sind über die nächsten Jahrzehnte. Ich spreche jetzt nicht von den nächsten 5 Jahren, sondern von einer Perspektive von Jahrzehnten. Und Revolution ist ja ein ambivalenter Begriff. Es kann auch Revolution von rechts geben und das sehen wir gerade. Brasilien, faschistische Revolution von oben, wenn man so will. Ne? Und das ist nicht immer was Positives. Ne? Und wenn wir keine tiefgreifenden Veränderungen unseres Wirtschaftssystems vornehmen, und auch das würde ich als Revolution fassen, es muss nicht immer ein Ereignis sein, wir stürmen die Bastille oder das Winterpalais in St. Petersburg. Ne? Ich meine eigentlich, die Art von Revolution, die wir brauchen, ist eine tiefen Transformation unserer ökonomischen Institutionen. Wir brauchen eine Ökonomie, die nicht für den Profit arbeitet, sondern für das Gemeinwohl. Gibt es viele interessante Vorschläge, wie man das machen kann, aber das ist natürlich sehr konfliktbeladen, weil diese Institutionen hochgradig vermachtet sind. 500 Unternehmen kontrollieren 40% des Weltsozialproduktes, also eine ungeheure Macht, mit der man es zu tun hat. Aber diese Macht ist auch brüchig. Diese 500 Unternehmen zum Beispiel hängen hochgradig an staatlichen Subventionen. Ne? Wir haben keine Marktwirtschaft oder freie Marktwirtschaft, sondern wir haben Oligopole, die staatlich subventioniert sind. Allein die fossile Branche, die uns den Klimawandel beschert, mit 300 Milliarden Euro jedes Jahr. Wir finanzieren also die Akteure, die uns ins Klimakaos steuern. Und das sind Dinge, die veränderbar sind. Wir können unsere Institutionen verändern. Und insofern gibt es einen positiven Revolutionsbegriff, der eine tiefen Transformation ist, die möglichst nicht gewalttätig abläuft, aber radikal in dem Sinne ist, dass sie an die Wurzeln geht, im Wortsinne. Und wir haben natürlich dystopische Revolutionen, die möglich sind, also neue Arten von Faschismus, von autoritären Verhältnissen, die wir in vielen Ländern der Welt schon sehen.
Also es gibt die Hoffnung, dass es eine Revolution zu einer Revolution kommt. Revolutionen sind aber auch nicht immer steuerbar. Also es kommt, wie es kommt, und nicht immer geht es in die Bahn, die man sich dann vorher ausgedacht hat.
Absolut. Und meines Erachtens, ich nenne ja mein erstes Buch die Geschichte einer scheiternden Zivilisation. Und dass Zivilisationen entstehen und Zivilisationen scheitern, ist in der Weltgeschichte ein relativ normaler Prozess. Ne? Es ist aber auch ein sehr kritischer Prozess. Es bedeutet aber nicht notwendigerweise den Untergang der Menschheit, wenn eine Zivilisation zerfällt und neuen Organisationsformen Platz macht. Ne? Die entscheidende Frage ist, wie wir diesen Übergangsvorgang organisieren. Und das ist zwangsläufig ein chaotischer Prozess. Ne? Man kann nicht sich an einen grünen Tisch setzen und sagen, wir designen das System, das nach dem Kapitalismus kommt. Das ist Unsinn. Das haben ja auch Leute probiert. Und man hat gesehen, was in der real existierenden Sowjetunion herauskommt, die gar nicht so unähnlich dem kapitalistischen System letztendlich war, wie man vielleicht denken würde. Das heißt, man muss mit dieser Chaotik umgehen. Man muss wissen, dass Prozesse nicht steuerbar sind. Aber in dem Maße, wie Menschen tatsächlich organisiert sind, informiert sind, Pläne entwickeln, für bestimmte Sektoren, für bestimmte Teile der Gesellschaft, werden auch diese Auseinandersetzungen, die Konflikte wahrscheinlich einen bestimmten Verlauf nehmen als einen anderen Verlauf. Ne? Und insofern ist es ganz wichtig, dass wir auf weitere Krisen vorbereitet sind, dass wir zum Beispiel uns fragen, was ist, wenn eine nächste Finanzkrise kommt, die vielleicht auch noch gravierender sein wird als die 2008. Ne? Wollen wir zulassen, dass der Bankensektor so weitermacht wie bisher, wieder mit Billionen von Euro und Dollar freigekauft wird? Oder nutzen wir diese Gelegenheit als Zivilgesellschaft zu sagen, dieser Finanzsektor gehört komplett umgebaut in der Tiefe. Er muss dem sozialen und ökologischen Wandel dienen, nicht dem Profit der Shareholder. Und das kann man machen. Es gibt solche Institutionen. In Deutschland zum Beispiel haben wir ein Bankensystem, das auf drei Säulen beruht. Es sind Genossenschaftsbanken, öffentlich-rechtliche Institutionen und diese Privatbanken. Und die großen Privatbanken könnte man auch in öffentlich-rechtliche Institute oder Genossenschaften mit einem bestimmten Zweck, nämlich der Finanzierung des sozial-ökologischen Umbaus umwandeln. Und das sind große Umbauten, die wir brauchen. Aber man sieht zum Beispiel, sowas ist ja historisch auch getan worden. Der New Deal in den USA zum Beispiel. Nicht alles daran war gut, ne? Aber ist ein gewaltiges Investitions- und Umbauprogramm gewesen, das tatsächlich einen Rieseneffekt gehabt hat und Amerika immerhin davor bewahrt hat, in den Faschismus wie Europa zu gleiten. Man kann sowas machen.
Du modèle un peu libéral. On m'a demandé ceci, ceci. Des idées novatrices pour apaiser le cri social, pour sauver la démocratie. Moi pour les idées, je suis doté d'une tchatche en réalité qui incite à pas marcher au pas. Mais puisque l'état ballotté s'adresse à moi, je vais tenter des armes de limiter les dégâts. Me voilà témoin d'un phénomène éminemment vital et acteur émérite, ragas il en est. Création du ministère aux directives radicales, qu'a pas besoin de sonder. Pas besoin de sonder l'état de l'état en état. Pas besoin de sonder l'état de l'état en état. Pas besoin de sonder l'état de l'état en état. Pas besoin de sonder l'état de l'état en état. Pam pam. Pam pam. Pam pam. Je fais un tab en proposant ma première idée. Elle est au top pour les plus mal lotis. Une banque à taux réduit pour la précarité, à condition de palper le RMI. Moi pour les idées, je suis doté du bon sens en réalité. Pour tous ceux qui marchent pas au pas. Puisque l'État est condamné, qu'il n'y a plus rien à gratter, ouvrant la porte aux petits malfrats. Qui a souffert, je voudrais l'aide judiciaire.
Et le FAS
et la DAS.
Faut qu'ils aient leur place.
Le ticket modérateur.
Le reste au rang du cœur.
Pas besoin de sonder l'état de l'état en l'état. Pas besoin de
sonner l'état de l'état en état. Pas besoin de sonner l'état de l'état en état. Pas besoin de sonner l'état de l'état en état. À quelques subventions vitales, fini les patries, ni les frites aussi. Mais les prolos ne supportent pas bien les conditions royales. Et surtout de nous, on va le bouffer rôti.
Fabian Scheidler, Sie sind Autor des Buches Chaos, das neue Zeitalter der Revolutionen. Sie plädieren für zum Beispiel einen Ausstieg aus der Akkumulationslogik. Im Grunde genommen fordern Sie das Ende des Kapitalismus.
Ja, das ist richtig. Aber man muss sich fragen, was Kapitalismus eigentlich genau ist. Und das schwebt nicht irgendwo in der Luft, sondern es ist institutionalisiert. Und diese 500 größten Unternehmen der Welt, die ich erwähnt habe, die 40% der weltweiten Wirtschaftsleistungen kontrollieren, die meisten von ihnen sind Aktiengesellschaften. Die erste Aktiengesellschaft ist vor 400 Jahren in Amsterdam entstanden, die Niederländische Ostindien-Kompanie. Und es sind eigentlich Maschinen, die nur einen Zweck haben, nämlich das Geld der Shareholder zu vermehren. Es gibt keine sozialen, keine ökologischen und keine moralischen Zwecke. Es sind in meinen Augen antisoziale Institutionen, die in einer zukunftsfähigen Wirtschaft keinen Platz haben. Und man kann Institutionen schaffen und es gibt auch Wirtschaftsinstitutionen, die einer anderen Logik folgen, die dem Gemeinwohl dienen, die den Bedürfnissen der Bürger dienen, kommunale Unternehmen zum Teil, genossenschaftliche Unternehmen. Es gibt viele Rechtsformen, wie man das machen kann. Das heißt, ich glaube, man muss den Kapitalismus auflösen in seine Institutionen und sagen, welche Institutionen wollen wir denn für eine zukunftsfähige Wirtschaft? Ne? Und dann die schädlichen Institutionen, weil diese 500 größten Aktiengesellschaften sind auch die destruktivsten Branchen der Erde. Das ist die gesamte fossile Brennstoffindustrie, die Autoindustrie, Flugzeugindustrie. Das sind die destruktiven Industrien, die uns eigentlich ins Klimakaos steuern. Und wir brauchen andere Organisationsformen. Und ich glaube nicht, dass man irgendwie mit einem Sturm auf die Bastille oder so den Kapitalismus morgen abschaffen kann. Aber wir können unsere Institutionen umbauen. Das ist natürlich kein Ereignis, sondern ein Prozess, der dauert.
Die Grünen hierzulande unterstützen zum Beispiel den Umbau der Finanzwirtschaft hier in Luxemburg, Umbau in eine grüne Finanz, Green Bonds und so weiter. Ist das etwas, was Ihnen entgegenkommen würde oder im Grunde genommen sind wir hier immer noch in einer Akkumulationslogik?
Absolut.
Grün gefärbt, aber immer noch Akkumulation.
Das ist richtig. Man muss halt genau gucken, was drinsteckt in Green Bonds. Ich bin jetzt nicht vertraut damit, was die Vorschläge der Luxemburger Grünen im Einzelnen sind. Aber ich glaube, dass der Umbau eigentlich wesentlich tiefer sein muss, als wir das normalerweise diskutieren. Es geht auch nicht nur darum, ob der Finanzsektor stabiler werden soll, weil auch wenn er stabil läuft, finanziert er das Falsche im Moment. Ne? Und es geht auch nicht darum, hier mal und da mal ein paar Photovoltaikanlagen zu finanzieren, sondern es geht darum, dass jeder einzelne Kredit auf soziale und ökologische Kriterien geprüft wird. Und das ist nur möglich, wenn man andere Eigentumsformen hat. Wenn man eine normale Aktiengesellschaft hat, die einen einzigen juristischen Zweck hat, nämlich das Vermögen der Shareholder zu mehren, dann werden immer die Entscheidungen so gefällt, dass man möglichst viele Kosten externalisiert, also auf die Umwelt oder die Gesellschaft abwälzt, weil das immer am meisten Profit bringt. Das ist ganz einfach und ganz logisch. Man muss eine andere institutionelle Logik einführen, aber das kann man nur, wenn die Eigentumsverhältnisse anders sind. Das heißt, wenn der Eigentümer eigentlich in irgendeiner Form gemeinnützig ist. Ne? Und das ist natürlich ein Konflikt, den viele nicht eingehen wollen. Ne? Auch die Grünen häufig nicht. Ne? Sagen wollen, wir legen uns jetzt nicht in Deutschland mit der Deutschen Bank oder so an. Aber man muss gleichzeitig wissen, dass in Deutschland zum Beispiel die großen Finanzinstitute immer an der Grenze der Pleite stehen. Die sind strukturell eigentlich insolvent. Ne? Die Deutsche Bank, die Commerzbank. Sie sind mit endlosen Milliarden gerettet worden. Und wenn sie das nächste Mal pleite gehen, würde ich sagen, lass uns denen nicht ein grünes Mäntelchen umhängen, sondern lass uns die Eigentumsverhältnisse verändern. Das hat der Staat übrigens auch das letzte Mal gemacht. Die wurden enteignet, die wurden verstaatlicht teilweise, aber man muss es anders machen und wirklich eine andere institutionelle Logik einführen in den Bankensektor.
Wenn man jetzt das Beispiel von Griechenland analysiert und auch die Gilets jaunes in Frankreich zum Beispiel, Protest gegen die herrschenden Verhältnisse und Versuche, auch nur minimale Schritte gegen diese Verhältnisse zu unternehmen, sind zum Scheitern verurteilt. Wie wollen Sie dann den Wandel, den Sie plädieren, überhaupt umsetzen, konkret?
Da hilft manchmal der Blick des Historikers, weil solche Prozesse Zeit brauchen. Wenn man sich zum Beispiel mit der Arbeiterbewegung im 19. Jahrhundert beschäftigt, es gab riesige Demonstrationen, Millionen von Menschen, die für ein Wahlrecht zum Beispiel demonstriert hatten, das ihnen vorenthalten wurde. Frauen, Arbeitern und so weiter wurde das Wahlrecht vorenthalten. Sie waren erstmal erfolglos in den 40er, 50er, 60er, 70er Jahren. In den 80er und 90er Jahren hatten die Arbeiter entdeckt, dass man das Energiesystem blockieren kann durch Streiks. Na, und das ist das für das System eine besondere Herausforderung. Wenn die Kohle nicht mehr fließt, dann bricht der Kapitalismus zusammen. Das wussten alle. Dann hatten sie ein starkes Mittel in der Hand und es wurden enorme Zugeständnisse erreicht. Nicht nur das Wahlrecht, andere Arbeitsverhältnisse, kürzere Arbeitszeiten. Ne? Und das heißt, solche Prozesse brauchen oft Zeit. Soziale Bewegungen tauchen auf, sie machen was, sie sind nicht erfolgreich, sie machen wieder was, sind nicht erfolgreich. Und irgendwann kommt der Knackpunkt. Irgendwann wird das richtige Mittel zum richtigen Zeitpunkt gefunden. Ist der Auslöser für Revolutionen übrigens ja auch eine Staatspleite. Das war bei der Französischen Revolution so und so. Und wir haben so einige Staaten, die dafür Kandidaten sind. Und das sind so Bruchstellen. Und das Entscheidende ist, dass man auf Bruchstellen vorbereitet ist. Und dann können plötzlich überraschende Dinge passieren. Ne? Man kann es nicht planen. Es kann auch sein, dass 20, 30 Jahre alles erfolglos sein wird. Und dann kann es sein, es passiert plötzlich was Großes. Die Geschichte ist nicht planbar.
Aber muss man sich darauf anstellen, dass diese Bruchstellen, diese Revolutionen auch kurzfristig mit Gewalt verbunden sein werden? Also es wird wahrscheinlich keine friedliche Revolution geben.
Naja, also ich hoffe und ich wünsche mir, dass man eine friedliche Tiefenumbau bekommt, eine friedliche Transformation, eine friedliche Revolution unseres Wirtschaftssystems. Was die Gilets jaunes machen, ich finde, Gewalt gegen Personen ist in den meisten Fällen, wenn sie einen jetzt nicht angreifen, wie im Krieg oder so, nicht legitim. Die Gilets jaunes haben teilweise Gewalt gegen Sachen benutzt und man muss ja tatsächlich sagen, mehr Aufmerksamkeit dadurch bekommen, als wenn sie es nicht getan hätten. Ne? Es ist insofern, die diskutieren das relativ strategisch. In Frankreich ist es auch eine völlig andere Geschichte als zum Beispiel in Deutschland, ne? Weil in Frankreich jeder sagt, ja, auch der Sturm auf die Bastille ist mit Gewalt gegen Sachen einhergegangen, sonst hätten wir keine französische Revolution gehabt. Ne? Ich glaube, dass die letztlich stärksten Mittel, die wir als Zivilgesellschaft haben, tatsächlich darin sind, in friedlichen Auseinandersetzungen, die aber Regeln brechen. Das sieht man an Fridays for Future, an den Schülerinnen und Schülern, die in bewundernswerter Weise für ernsthaften Klimaschutz demonstrieren. Die wären nicht so erfolgreich, wenn sie das samstags täten, ne? Sie brechen Regeln, sie gehen nicht zur Schule und das zwingt die Institution Schule, sich damit auseinanderzusetzen. Lehrer, Direktoren, Politiker, sie alle müssen sich jetzt verhalten und sagen, nein, ihr dürft nicht protestieren für eure Zukunft. Was ist das eigentlich für eine Aussage? Ne? Ihr sollt lieber irgendwie Mathe lernen als euch. Es wird ihnen ja immer gesagt, ihr sollt euch engagieren und für Demokratie und so. Und dann tun sie es. Also das führt zu einer gesellschaftlichen Auseinandersetzung. Oder Ende Gelände ist ein anderes Beispiel. Die Organisation in Deutschland, die in die großen Tagebaue geht, die größten CO2-Quellen in der EU, die von RWE, und die Bagger blockieren. Das ist ziviler Ungehorsam. Das ist nicht ganz legal, aber es zwingt die Institution, sich damit auseinanderzusetzen. Und die sozialen Rechte, die wir in Europa haben, seit der Französischen Revolution, sind durch zivilen Ungehorsam zum beträchtlichen Teil erkämpft worden. Das heißt, wir brauchen zivilen Ungehorsam, aber das heißt nicht Gewalt gegen Menschen.
Aber die Gewalt, die kann auch zum Beispiel vom Staat ausgehen. Wenn wir das Beispiel wieder von den Gilets jaunes nehmen, in Frankreich wird nichts zurückgeschreckt vor dem Einsatz von nicht letalen Waffen, die aber Körperschäden verursachen können.
Ja, es ist auch wissenschaftlich inzwischen gezeigt worden, dass die Polizeigewalt global in den letzten 10, 15 Jahren enorm zugenommen hat. In Frankreich sowieso. Macron hat ja den Ausnahmezustand, der unter Hollande noch temporär war, in permanentes Recht umgewandelt. Die Polizei hat jetzt wesentlich mehr Befugnisse. Sie machen von denen ausführlich Gebrauch. Sie schießen mit Gummigeschossen, haben, ich weiß nicht, Dutzenden von Leuten inzwischen die Augen ausgeschossen. Das ist ein Gewaltexzess der französischen Polizei, das muss man ganz klar sagen. Aber das entfacht die Wut der Leute noch mehr. Ne? Man darf ja nicht denken, dass dieser Protest durch diese Art von Gewalt unterdrückt werden kann. In Griechenland war es anders. In Griechenland war es die strukturelle Gewalt der EU-Institutionen und des IWF. Und vor allem der Europäischen Zentralbank, die gesagt hat, wir drehen euch den Geldhahn zu, wenn ihr nicht macht, was ihr wollt. Das war eine brutale Erpressung gegen alle Regeln der EZB, ein Verbrechen an der griechischen Bevölkerung. Übrigens auch mit der EU-Menschenrechtscharta nicht vereinbar. weil ganz viele Krankenhäuser in Griechenland in der Folge schließen müssen. Viele Menschen sind gestorben. Und das war ein Akt struktureller Gewalt, die manchmal viel effektiver ist als Gummigeschosse.
Gibt es trotzdem Grund zum Optimismus? Wandel ist auch etwas, was Angst macht an sich. Viele Leute finden sich einfach mit den Verhältnissen ab, weil sie Wandel auch fürchten. Man weiß ja nie, was kommt. Man weiß, was man hat, aber nie, was man bekommen wird.
Ja, ich glaube, wir müssen klar machen, dass tatsächlich der Wandel, den wir vor uns haben und den wir brauchen, mit mehr Lebensqualität einhergehen kann. Wir müssen unsere Überproduktion von Gütern in den Industriestaaten zurückfahren. Das ist vollkommen klar. Wir produzieren viel zu viel unsinniges Zeug. Aber die Menschen werden auch nachweislich nicht glücklicher, wenn sie ihr Smartphone alle 2 Jahre wegschmeißen und durch ein neues ersetzen. Wenn unsere Innenstädte mit immer dickeren Autos verstopft sind. Alles das hat mit Lebensqualität überhaupt nichts zu tun. Lebensqualität bedeutet zum Beispiel in den Städten wieder Luft zum Atmen zu haben. Dass die Kinder auf der Straße spielen können. Dass die Kinder das Gefühl haben, sie haben eine Zukunft vor sich. Und das können wir erreichen. Mehr Lebensqualität mit weniger Güterproduktion. Wenn wir soziale Gerechtigkeit ernst nehmen. Das heißt, wenn wir diese enorme Schere zwischen Arm und Reich verkleinern. Das heißt, die Reichen besteuern, das Geld nehmen, in vernünftigen ökologischen Umbau investieren, in bessere Lebensqualität in den Städten. Und so eine Vision brauchen wir. Und ich glaube, dann machen auch viele Leute mit, wenn sie sehen. Aber das ist nicht mit Einzelmaßnahmen zu erreichen, sondern man braucht ein Gesamtkonzept und eine Gesamtvision. Und das ist auf klägliche Weise in den politischen Parteien oft nicht vorhanden. Aber die jungen Leute von Fridays for Futures fördern das ein. Und meine Hoffnung ist, dass es so eine Vision geben wird und dass dann viele Leute sich daran beteiligen.
Fabian Scheidler, vielen Dank.
Ja, gerne.
Soweit denn Fabian Scheidler. Hi, Mikro vom Michael Delasch. Dem Fabian Scheidler, sein Lehrbuch Chaos, das neue Zeitalter der Revolutionen, aus der Tür beim Verlag Promedia herauskommen.